Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
Herzlich willkommen zum Eichborn-Podcast, der Podcast des Eichborn-Verlags. Mein Name ist Uwe Kalkowski und ich begrüße hier neben mir die Patricia Camarata aus Berlin.
Hallo.
Hallo. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das besonders viele Eltern interessiert. Es geht um den Umgang von Kindern mit digitalen Medien. Die Patricia hat ein Buch geschrieben oder schreibt gerade ein Buch, das bei Eichborn erscheint. Das heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das ist der Titel dieses Buches. Jeder, der Kinder hat, wird diesen Satz wahrscheinlich kennen. Und ich dachte, zuerst kann Patricia vielleicht erzählen, wie lange sie sich mit diesem Thema schon beschäftigt, was sie zu diesem Thema schon alles so gemacht hat, weil das ist eine ganze Menge.
Ja, also tatsächlich beschäftige ich mich schon so lange, wie ich Kinder habe, mindestens damit. Das Älteste wird jetzt Ende des Monats 18, also kann man auf so ein paar Jahre schon zurückgucken. Und tatsächlich hat sich aber das Interesse auch ergeben aus meiner beruflichen Entwicklung. Also ich komme aus dem Bereich IT und Digitalisierung. Und da merkt man ja einfach auch, dass die Digitalisierung auf unser aller Leben einfach einen großen Einfluss nimmt und dass das nur ein kleiner Teil ist, was jetzt genau Medienerziehung ist und wie man damit umgehen soll. Ich habe gemerkt, dass es sehr viele sehr verzweifelte Eltern gibt, die einfach gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie selber nicht damit aufgewachsen sind. Und in dem Rahmen habe ich dann angefangen, auch in meinem Blog unter dasnuff.de darüber zu schreiben. Und habe gemerkt, Mensch, es gibt doch manchmal noch so ein paar Sachen, von denen ich denke, die sind eigentlich auch ja also keine Rocket Science, aber die helfen den Leuten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind ja man das Gefühl, da prallen manchmal Welten aufeinander, eben gerade weil die Kinder, die jetzt geboren sind, die eben komplett in die digitale Welt reingewachsen sind. Für viele Eltern ist die digitale Welt, ich will nicht sagen Fremdkörper, sie berühren es aber eben nur am Rand. Sie nutzen das vielleicht zum Einkaufen, für Bankgeschäfte, aber sie leben nicht in dieser digitalen Welt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied in der Betrachtungsweise, wo es dann ganz oft einfach auch zu Konflikten geht. Das ist eine Verständnisfrage vielleicht oft. Wir hatten uns ja neulich schon mal kurz am Telefon ausgetauscht, da ging es eben um diese Freiräume, die sich Kinder immer schaffen, die wir uns als Kinder auch schon geschafft haben. Da war es halt auf dem Spielplatz oder in einem Waldgrundstück nebenan und heute ist es im Netz. Kann man das so sagen?
Also ich glaube, das kann man tatsächlich sagen, weil es ist natürlich gerade in den Großstädten auch schwieriger geworden, Kinder diesen Freiraum auch zu geben, weil es ja tatsächliche Gefahren wie den zunehmenden Straßenverkehr auch gibt. Es gibt aber parallel auch eine Entwicklung, dass Eltern wirklich immer ängstlicher werden und Kindern weniger zutrauen. Und man kennt es ja schlimmstenfalls bei uns an der Schule beispielsweise, gibt es vor den Klassenzimmern immer so ab Mitte, erste Klasse so Schilder für die Eltern, ab hier kann ich alleine laufen. Also da werden wirklich die Kinder noch bis in die dritte Klasse behütet, bis an das Klassenzimmer gebracht. Und daran sieht man einfach so, Mensch, es gibt eigentlich schon so ein paar Freiräume, die man doch nutzen könnte, aber es gibt eben verschiedene Gründe, warum Eltern das nicht tun, und da es aber den Kindern, also es ist quasi entwicklungspsychologisch wichtig, dass Kinder sowas wie Selbstwirksamkeit erfahren können und quasi sich eben entwickeln, neugierig an Sachen rangehen, Sachen ausprobieren, und wenn sie das eben in der sozusagen echten Welt nicht können, dann bietet natürlich das Digitale da sehr große Möglichkeiten. Und da ein Gleichgewicht zu finden, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Hauptherausforderungen.
Ja, das ist wohl wahr. Ne? Also die digitale Welt gibt es ja vielleicht auch gar nicht so als Verallgemeinerung. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, in denen auch Kinder eben viel unterwegs sind. Das ist zum einen dieser Gaming-Bereich, aber es sind natürlich auch die sozialen Medien, also vor allem WhatsApp, Instagram, Facebook ja nicht mehr so. Mhm. Das spielt bei jetzt Heranwachsenden gar keine Rolle mehr, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich kenne keinen 15-Jährigen mehr, der sich für Facebook interessiert.
Die Zahlen geben das wieder. Seit 2014 ist das ganz, ganz stark zurückgegangen. Mhm. Das liegt einfach daran, weil da die ganzen Erwachsenen sind. Und es gibt ja eben mit dem Aufwachsen der Kinder auch so eine Wegbewegung von der Erwachsenenwelt, so ein Unabhängigwerden von den Elternbeziehungen. Und insofern ist es natürlich höchst unattraktiv, auf Facebook zu sein, weil da schon die Eltern sind.
Ja. Womöglich noch mit denen dort befreundet zu sein.
Ja, also das das sind ja Szenarien, die sich Jugendliche, glaube ich, nicht unbedingt wünschen.
Ja, das ist klar, ging einem früher ja selbst genauso eigentlich. Aber vielleicht können wir erstmal über den ganzen Bereich Gaming kurz sprechen. Mhm. Es gibt bestimmt auch eine Menge Eltern, die selbst gern Videospiele spielen, die in dieser Gaming-Szene unterwegs sind. Aber für viele andere Eltern ist das eine vollkommen fremde Welt. Ne? So, ich kenne das nur so am Rande. Als ich letztes Jahr über die Gamescom gelaufen bin, da war ich mal mit meinem Sohn, der ist 14, und ich wollte mir das mal anschauen und war ehrlich gesagt völlig überrascht, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da waren. Ich hatte da immer irgendwelche Nerds im Kopf, die da so von Ballerspiel zu Ballerspiel laufen, aber da waren ganze Familien unterwegs, da waren besonders sehr viele junge Frauen unterwegs, was ich gar nicht so angenommen hatte, ehrlich gesagt. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass dieses ganze Game inzwischen so eine ganze Unterhaltungskultur ist, die bei uns existiert, was mir früher gar nicht so richtig bewusst gewesen ist. Kann man so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen sagen genau das. Also die Hälfte aller Deutschen spielt. Und es ist auch gleich verteilt. Frauen und Männer spielen auch gleich viel. Und man selber ist eben so in seiner Kohorte und nimmt eben das wahr, was da in der Umgebung ist. Aber das ist eben manchmal nicht repräsentativ dafür. Und es gibt auch ganz oft so eine Wahrnehmung, was ist eigentlich Spielen? Ja, also was ist Computerspielen? Wenn ich Vorträge halte beispielsweise und man fragt so in so einer über 40-jährigen Gruppe rein, wer von Ihnen spielt denn Computerspiele? Dann melden sich immer so ein paar. Und wenn man dann sagt, naja, und wer spielt aber auf dem Handy, auf dem Weg in die Arbeit spiele, dann geht immer so ein bisschen so ein betroffenes Lachen durch den Raum und dann melden sich plötzlich die Hälfte. Ja, also das wird gar nicht registriert als Spielen, obwohl die das wirklich zeitlich auch sehr intensiv machen. Also wenn man davon ausgeht, dass man so 40, 50 Minuten Weg in die Arbeit hat manchmal und das wirklich regelmäßig spielt, da kommt in der Woche schon relevant viel Zeit auch zusammen. Und das ist eigentlich dann so die erste Brücke, dass man sozusagen sagt, denkt mal eigentlich drüber nach, was ihr so kategorisiert als Spiel, was ihr irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehrt und was wirklich von Wissen kommt oder was eben diese Vorstellung ist, was du ja so schön geschildert hast, dieser Gamer-Archetyp, ja. Der in seinem,
gibt's ja
seinem
so gar genau, nicht mehr wirklich. Also so Leute existieren natürlich, aber es ist ja eine Ausnahme.
Aber
eigentlich.
Das ist eben nicht die breite Masse der Leute, die eben Videospiele spielen. Und da ist sozusagen auch schon so ein Problem begraben, nämlich dass ganz viele Elternängste wirklich auch aus Unwissenheit kommen und dass natürlich viel auch so über diese Regenbogenpresse getriggert wird, ja, weil natürlich da besonders gerne Dinge berichtet werden, die irgendwie einen Sensationscharakter haben, die vielleicht besonders negativ sind. Und ja, dann fällt das sozusagen auf fruchtbaren Boden, weil man hatte schon sowieso immer ein ungutes Gefühl und dann liest man da was und ja, wie soll man dann reagieren? Und das ist natürlich zeitsparender zu sagen, nee, du, also wenn du jetzt hier Fortnite spielen willst, das habe ich gelesen, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann neigen einige Eltern eben eher dazu, das zu verbieten, statt sich zu fragen, Moment mal, ja, also warum ist Fortnite jetzt 2018, 2019 so groß geworden, dass man auch Profisportler im Fernsehen sieht, die diese Emotes, die Tänze irgendwie machen, wenn die Tore schießen oder auch in anderen in anderen Sportarten. Und das ist schon ganz spannend, dass sozusagen dieses zeitspannende Nee, lieber verbieten, doch lieber gemacht wird, als so ein Interesse zu zeigen und das auch mal zu hinterfragen oder sogar selber ausprobieren. Mhm. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, ja.
Klar, wenn man dann nur einmal kurz auf den Bildschirm schaut und sieht dann, wie, also Fortnite hat ja diese Comic-Ästhetik, aber es geht ja natürlich ums Rumballern, die ganze, also sehr viel. Und man sieht es dann, wie Kinder oder Jugendliche da aufeinander schießen, dann könnte man natürlich zuerst denken, oh je, ne? Dann ist mir aber eingefallen, dass ich als Kind, ich hatte haufenweise Kriegsspielzeug, nicht? Also irgendwelche Modellpanzer. Wir haben als Kinder mit Steinschleudern aufeinander geschossen. Ich glaube, das sind solche Testosteron-Sachen, die irgendwie auch raus müssen. Ne? Und ich denke mal, im Computerspiel schießt mir keiner ein Auge aus. Aber diese Art, sich damit zu beschäftigen, die gab es schon immer. Und deswegen ist so dieses Computerspiele fördern Gewalt, das kann man wahrscheinlich so nicht verallgemeinern.
Nee, also das Kapitel in meinem Buch heißt auch nichts Genaues weiß man nicht, weil es gibt tatsächlich sehr viele Ansätze, die auch teilweise komplett gegenteilig sind in der Wissenschaft. was jetzt Gewalt in Computerspielen tatsächlich auslöst. Also ob das verstärkt oder ob das sogar quasi eher Aggressionen, die da sind, irgendwie freisetzt und dann sind die eben im echten Leben nicht da. Also da gibt es so eine ganze Reihe sich sehr widersprechender Thesen. Aber ich finde halt wichtig, dass man wirklich auch genauer auf solche Sachen guckt. Also speziell bei Fortnite zum Beispiel, da spielt ja das Craften auch eine ganz große Rolle. Man kann ja aus allen Gegenständen, die da sind, mit der Spitzhacke sich Rampen und einen Schutzwall und was weiß ich was bauen. Und da kommt dann eben dieser strategische Aspekt tatsächlich auch mit rein, weil es eben nicht nur darum geht, dumm aufeinander zu schießen, sondern wirklich eine Strategie zu finden, wie kann ich möglichst lang überleben, wie schaffe ich mir eine gute Position. Und na klar, am Ende, ne, es geht ja quasi, ist ja so ein Heilländer-Prinzip irgendwie, es kann nur einen geben, kann man sich lange durchs Spiel irgendwie bringen, ohne jemanden zu töten, aber irgendwann muss man das halt auch tun. Aber ich glaube, dass diese Wahrnehmung viel zu stark ist, dass das Vordergründige in diesen Spielen ist, weil ganz viele, die lieben einfach wirklich, also das eher so im Sinne einer sportlichen Herausforderung, die mögen dieses Kompetitive und das finde ich, also wenn ich sowas spiele, ich bin viel zu schlecht von meinem Skill, ich werde sofort erschossen eigentlich, aber diese Spannung, die ist natürlich schon toll und aufregend und wenn man dann mal irgendwie was erreicht, dann merkt man ja auch diese körperliche Erregung und die, ne, das geht ja alles dann so ineinander über und dann kann man plötzlich auch verstehen, dass das auch toll ist oder spannend ist, das als Freizeitbeschäftigung zu machen und dass es eben nicht was ganz passiv Hohles ist, was man da so vor sich hin ballert halt.
Klar, es geht ja auch immer so um diese Verallgemeinerung. Mhm. Man sagt immer nur eben, wie der Titel deines Buches, 30 Minuten und dann vielleicht hängt dann im Hinterkopf noch drin mit diesem Quatsch, was die Eltern zwar nicht sagen, aber meinen. Ne? Und anstatt sich einfach anzuschauen, was die Kinder spielen. Und natürlich ist nicht jedes Spiel für jedes Kind geeignet, auch nicht für jedes Alter. Es gibt ja diese Altersempfehlungen. Und ich glaube, als Eltern kann man sich es halt einfacher machen, wenn man was verbietet, anstatt sich einfach damit zu beschäftigen und auch sich mit seinem Kind zu beschäftigen, zu schauen, was möchte das eigentlich dort machen und wie kann ich ihm da vielleicht auch dabei Unterstützung geben.
Genau.
Oder eben auch erklären, was im Netz tatsächlich gefährlich ist und was nicht, ne? Weil das ist ja doch ein anderes Thema. Das soll ja auch nicht, in unserem Gespräch soll es ja nicht um die heile Netzwelt gehen, weil es gibt ja durchaus Sachen, die gefährlich sein können im Netz. Ja. Es gibt ja, das Netz ist im Prinzip wie ein riesengroßer Marktplatz und wenn ich über einen riesengroßen Marktplatz laufe, gefüllt mit Menschen, dann kann ich ja auch nicht jedem vertrauen. Dann gibt es gute Menschen, hilfreiche Menschen, es gibt aber auch böse Menschen und Leute, die mich vielleicht austricksen wollen. Ne? Das ist so, das Netz spiegelt ja einfach so das reale Leben, wenn man es überhaupt noch voneinander trennen kann. Ne? Das ist eben auch so eine Sache. Das ist ja eigentlich eins im Prinzip.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und ich glaube, wenn einem das bewusst wird, gerade als Eltern, dass es einfach nicht quasi das Netz und irgendwie das echte Leben gibt, dann löst sich ganz viele Schwierigkeiten lösen sich in Luft auf. Weil so wie du es gerade gesagt hast, bestimmte Verhaltensregeln, die in der normalen Welt gelten, die gelten ja eben auch im Internet. Also einem Kind beizubringen, pass mal auf, wenn dir jemand sagt, etwas ist kostenlos und du merkst aber, das ist eigentlich eine ganz aufwendige Sache, dann kannst du schon skeptisch werden. Also sprich WhatsApp zum Beispiel, ja, das ist sozusagen, wie sagt man, wenn man so Busfahrten macht, wo man am Ende mit Lamadecken irgendwie nach Hause kommt.
Oder Kaffeefahrten.
Kaffeefahrten, genau. da würde man sozusagen total skeptisch sein, dass man sagt, Moment, warum wird mir da was kostenlos angeboten? Und dann ahnt man das schon. Und im Digitalen eben nimmt man das halt dankbar an und macht sich dann keine weiteren Gedanken. Oder auch dieses, ne, sich von Fremden ansprechen lassen und so. Und ich glaube, dass wenn man Kindern eben sagt, pass mal auf, das ist gar kein Unterschied und dementsprechend, was du schon gelernt hast oder was ich auch eben weiß, das wendest du da erstmal auch an und wenn dir Sachen komisch vorkommen, dann kommst du immer zu mir und wir besprechen das. Und ich glaube, man muss auch als Erwachsener so ein bisschen diese Vorstellung ablegen, dass man selber der Wissensträger für alles ist, weil das ist fast schon ein bisschen eine veraltete Sicht quasi, also diese Wissenshierarchien, dass da oben jemand Sitz, der alles weiß. Und gerade bei Digitalisierungsthemen kommt man ja kaum hinterher, auch wenn man total affin ist. Ja. Es gibt einfach immer wieder Dinge, die man dann eben nicht weiß. Und ich versuche auch eben Eltern zu ermutigen, wirklich zu sagen, verabschiedet euch von dem Gedanken, alles zu wissen, aber habt ein offenes Ohr für eure Kinder, für die Interessen, für die Bedürfnisse dahinter. Und dann seht euch eher als Prozessbegleiter, um eben mit den Kindern zusammen dann anstehende Herausforderungen auch zu lösen oder auch mal zu sagen, Mensch, da wissen wir jetzt gar keine Lösung, aber da macht man sich halt dann mal schlau auch. Mhm. Oder holt sich auch außen von außen Hilfe. Ja, das kann ja durchaus auch mal eben vorkommen, beispielsweise bei Mobbing oder so, ne, weil du ja schon gesagt hast, es gibt natürlich Herausforderungen, mit denen man irgendwie umgehen muss oder die auch wirklich Gefahren und negative Effekte irgendwie und auch ernstzunehmende negative Effekte haben. Und wenn man da sagt, ich fühle mich überfordert, dann gibt es da auch ganz viele Anlaufstellen, die einen eben unterstützen oder dass man eine Kooperation gleich mit der Schule irgendwie macht, dass man sagt, das tritt natürlich da in dem schulischen Umfeld irgendwie verstärkt auf. Also lass uns zusammentun und quasi mal gucken, was man vielleicht präventiv auch schon machen kann.
Klar, Cybermobbing ist natürlich ein großes Thema, auch besonders in Schulen. Und im Prinzip schließt sich der Kreis ja schon wieder, weil wenn ich mich als Eltern dafür interessiere, was meine Kinder machen, dann kann ich das auch vielleicht viel schneller merken, weil oft ist es ja so, dass Kinder über Wochen schon gemobbt werden und die Eltern das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, aber vielleicht auch gar nicht ernst nehmen, ne? Weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie das ist, die ganze Zeit von so diesen Beleidigungen und negativen Sachen verfolgt zu werden. Weil auch es war früher nicht schön, in der Schule Opfer zu sein. Mhm. Aber dann war eben einfach Schluss, wenn die Schule zu Ende war, da hatte man zumindest nachmittags eine Ruhe. Und jetzt geht es halt immer weiter und weiter. Und das ist schon eine große Herausforderung, das zu entdecken und das auch zu bekämpfen letztendlich und zu stoppen.
Ja, also das auf jeden Fall, aber auch umgekehrt, Worst Case sozusagen, ne, wenn man ein Kind hat, das selber mobbt,
das ist natürlich
sowas auch mitzubekommen. Oder eben Kinder, die indirekt bestimmte Sachen quasi auch verstärken, weil sie bestimmte Inhalte teilen. Mhm. Und darüber wird eben oft auch nicht nachgedacht, sondern man hat sehr den Fokus auf quasi die eine Person, die da irgendwie aktiv ist. Aber gerade im Internet ist ja dieses Zirkulieren und immer größer werden, größere Reichweite bekommen. Das ist ja ein Ausmaß, was eben erst erreicht wird durch eben eine andere Gruppe, nämlich die das dann auch alles teilen.
Ja klar, den Schneeball.
Und das sind definitiv Sachen, wo man mit Kindern also drüber sprechen muss und sagen muss, guck mal, das ist quasi ein Klick für dich, aber das kann halt die und die Folgen haben. Mhm. Und von daher, ist quasi mein Mantra die ganze Zeit reden. Also man kommt nicht ums Reden drumherum. Aber das hat eben auch den Vorteil, dass man ja wirklich an der Welt der Kinder irgendwie dranbleibt. Mhm. Und ich hoffe immer, dass man da, also klar, man hat nicht mehr den gleichen Humor, wenn man jetzt irgendwie über YouTube oder so nachdenkt. Ich kenne das, meine Kinder, die sitzen manchmal mit Kopfhörern irgendwie auf dem Sofa und gucken sich Sachen an und kichern dann die ganze Zeit, also wirklich an einem Stück. Und dann werde ich richtig neugierig und denke so, Mensch, das will ich jetzt aber auch mal sehen, weil das ist ja anscheinend total lustig.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Und dann gucke ich mir das an und dann sitze ich wie so eine Salzsäule da irgendwie und kann halt nicht lachen. Aber ich bin eben 44 und nicht mehr ein Teenager und habe da halt andere Ansprüche an meinen Humor. Oder nee, ist ja nicht Ansprüche, sondern quasi einfach ja einen anderen Geschmack. Mhm. Und die Falle wäre jetzt halt zu sagen, irgendwie, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Warum guckst du das denn überhaupt? Sondern man kann das ja einfach so stehen lassen. Man kann sagen, dich unterhält das, mich unterhält das nicht, aber das ist kein Grund, das quasi runterzumachen. Und das ist ja fast so ein Volkssport unter Erwachsenen, eben so bestimmte Formate, die Kinder wirklich auch begeistern, so schlecht zu machen.
Ja, das habe ich auch schon oft mitbekommen. Oder Erwachsene sich ganz rausziehen, die dann sagen, alles, was da in diesem Internet passiert, so hier mit sozialen Medien, YouTube, ne, das will ich gar nicht so wissen und so. Und das, also YouTube ist natürlich auch ein Riesenthema bei Kindern und bei Jugendlichen. Viele von denen holen sich eben auch ihre... Wenn sie was wissen wollen, schauen jetzt bei YouTube. Die lesen dann nicht unbedingt ein Buch, was sich aus der Bücherei holen, wie ich es vielleicht früher gemacht habe, sondern die schauen, ob es irgendeine Dokumentation gibt. So kenne ich das schon. Bei meinem Sohn ist das oft so. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Lehrer, die YouTube für Lerninhalte nutzen. Also so dieser Übergang, dass sich da auch in dieser Erwachsenenwelt was ändert, ist da schon da. Aber es gibt natürlich auch eine Menge wirklich Müll auf YouTube. Das muss man schon auch so sagen. Ja. Man muss es ja auch nicht alles.
Aber das gibt es in der Zeitschriften- und Bücherwelt auch. Ja?
Genau, also das ist das Gleiche, wie das im Prinzip das Abbild unserer Welt ist. Das
ganz findet man genau. Da. Ne? Ja, und genau was du eben gesagt hast, eben, dass sich auch Gewohnheiten ändern, sowas ist schon wichtig auch mitzubekommen, ja. Also wir Erwachsenen, wenn wir Inhalte im Internet suchen, wir würden ja klassischerweise irgendwie eine Suchseite wie Google irgendwie ansteuern. Das machen Jugendliche schon auch, aber an zweiter Stelle eben suchen sie auf YouTube. Und wenn man das erstmal so für sich begriffen hat, für mich hat sich da wirklich eine komplett neue Welt aufgetan, ja. Diese ganzen Tutorials, das ist ja Wahnsinn. Also man traut sich ja dann plötzlich zu, irgendwie seine Spülmaschine irgendwie zu reparieren oder kriegt irgendwie wenigstens ein Gefühl dafür, wie teuer die Reparatur wird oder ob man gleich irgendwie eine neue kauft oder so. Und natürlich sind Bilder einfach dann sehr viel hilfreicher, als wenn ich so eine abstrakte Beschreibung irgendwie lese, da kenne ich wahrscheinlich die Wörter auch gar nicht, ja, weil ich einfach die Teile in der Spülmaschine irgendwie nicht kenne. Und genau, also die Tutorials, die ganzen Wissenskanäle, aber eben auch, wie gesagt, diese Unterhaltungskanäle und die YouTube-Stars, die da ja eigentlich auch sehr hochwertige Unterhaltung, sehr hochwertig produzierte Unterhaltung auch abliefern, die dann eben vielleicht nicht den Geschmack von Erwachsenen treffen, aber eben für Kinder und Jugendliche ganz toll sind. Und ich kenne das aus dem eigenen Haushalt, dass da auch wirklich drauf gewartet wird, wann jetzt die neuen Clips veröffentlicht werden. Und da kann man sich halt dann auch sagen, gut, wenn das so wichtig ist, ja, und das ist gerade Abendessenszeit und das Video dauert aber nur 3 Minuten, will man dann rumdiskutieren und sagen, nein, wir essen aber um 18 Uhr und hat dann schlecht gelaunte Kinder oder die kommen dann eben doch nicht und dann gucken das und dann hat man irgendwie den Streit oder sagt man sich, okay, ich habe jetzt gelernt, wann Julian Bam irgendwie seine Videos veröffentlicht und dann essen wir an dem Tag halt eine Viertelstunde später.
Aber witzigerweise ist es ja eigentlich genauso wie bei uns in der analogen Zeit, wo dann an einem bestimmten Wochentag eben irgendeine Serie kam, die man an einem bestimmten Tag eben immer angeschaut hat.
Ja.
Irgendwie, egal was es war, keine Ahnung, am Freitagabend kam immer Western von gestern oder sowas. Mhm. Ne? Oder ich weiß es schon gar nicht mehr, alles schon so lange
her. Ja, aber genau, vielleicht hat man da aber auch oft mit den Eltern zusammengeguckt, ja, weil es gar nicht so ein großes Angebot gab. Ne? Weil ja, also ich habe tatsächlich ganz viel Star Trek mit meiner Mutter geguckt und dann hat man eben den Konflikt nicht, dass eigentlich quasi was anderes ansteht, sondern dann ist das halt freigeschaltet für eine gemeinsame Aktivität.
Das hat man natürlich heute dann weniger, ne? Weil es eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen, Sichtweisen, Geschmäcker gibt, ne? Das ist richtig.
Und auch ein viel größeres Angebot, ja. Also ich habe als Kind einfach, wenn ein Ferienprogramm war, da habe ich einfach alles geguckt, was kam und habe da gar nicht irgendwie groß ausgesucht, weil es gab ja gar nichts zum Aussuchen.
Nee, klar. Zwei Fragen haben wir hier noch stehen, die du wahrscheinlich als Expertin in dem Thema bestimmt häufig zu hören bekommst, die allerdings auch unter den Eltern ganz häufig diskutiert werden. Die eine ist, wann soll oder darf mein Kind ein Smartphone haben? Mhm. Und die andere ist, wie lange sollen Kinder digitale Medien pro Tag nutzen dürfen? Das sind wahrscheinlich so die Fragen, mit denen sich alle Eltern beschäftigen, ja, ne, und die wahrscheinlich zum meisten Streit führen.
Ja, also die mit dem Smartphone, also es sind beide, werden anders beantwortet wahrscheinlich, wie man sie gerne hätte. Hm. Es wäre ja schön, wenn man sagen könnte, also total sinnvoll ist es irgendwie ab dem 12. Lebensjahr, was so rein statistisch irgendwie auch stimmt, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die in dem Smartphone sozusagen drin sind, jetzt nicht technischer Natur, sondern die ganzen Apps und sozialen Netze und so weiter. Und damit man da einen guten Überblick hat, ist es ganz sinnvoll, einfach wenn sowas wie so eine Einsichtsfähigkeit erreicht ist, also rein kognitiv. Und das ist meistens so mit 12, 13 der Fall. Jetzt ist es aber so, dass 75% aller 10-Jährigen schon ein Smartphone haben.
Das war meistens so der Moment, wo die auf eine weiterführende Schule gehen und längeren Schulweg haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter unterwegs sind und dann die Eltern hätten es dann gerne, dass sie erreichbar sind. Das ist bestimmt auch so ein Grund, oder?
Ganz genau. Und da auch eine schöne Anekdote. Es ist tatsächlich zum Beispiel auf Schulfahrten so, dass Lehrer zunehmend darüber klagen, dass die Eltern darauf bestehen, dass die Kinder die Smartphones oder die Telefone halt mitnehmen, damit die da erreichbar sind, weil das für Eltern anscheinend mittlerweile schwer auszuhalten ist, dass das Kind mal eine Woche nicht zu erreichen ist. Okay. Und so wie das bei uns früher war, da gab es ja eine Telefonzelle und also ich bin da, glaube ich, gar nicht hingegangen, wenn wir mit der Klasse weggefahren sind, aber es gab Kinder, die konnten halt dann mal ihre Eltern anrufen. Genau, und da gibt es eben manchmal so gegensätzliche Signale und in vielen Bundesländern ist es ja tatsächlich, dass der Schulwechsel zur 5. Klasse ist und man da eine Erreichbarkeit für das Kind haben will. So, und dann ist natürlich das Problem sozusagen, dass Interaktion und vor allem Kommunikation in den digitalen Raum abwandert. Das heißt, wenn also mehr als 50% des sozialen Umfelds von Kindern Smartphones haben, dann ist es tatsächlich ein psychischer Druck, der auf das Kind ausgeübt wird, weil das innerhalb der Peer Group dann bestimmte Sachen gar nicht mehr mitkriegt, weil die Kinder eben nicht mehr drüber sprechen oder sich anrufen oder quasi sich irgendwie so verabreden und dann Sachen ausmachen, sondern es findet plötzlich nur noch in dem Messenger-Dienst statt. Und das ist dann so ein Punkt, wo man wirklich auch abwägen kann und sagen kann, okay, das Kind ist vielleicht eben erst 10, aber ich würde da auch immer am Elternabend fragen, weil Kinder sagen ja immer, ach, alle haben ein Smartphone. Und das ist dann doch oft so, wenn man fragt, dass dann sich irgendwie plötzlich von 25 Eltern irgendwie nur 7 melden. Da weiß man, Mensch, das hat jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen Zeit. Aber es gibt schon so eine Stufe, wo man wirklich auch darüber nachdenken muss, wie schwierig das für ein Kind ist, weil es da den sozialen Anschluss verliert.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und aber das Schwierige ist eben, dass man wirklich ganz, ganz viele Dinge mit einem Kind schon vorbesprochen haben muss und Regelungen gefunden haben muss und eigentlich auch schon so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man braucht eine Vertrauensbasis, weil natürlich ein Smartphone viel weniger kontrollierbar ist als jetzt zum Beispiel der Rechner am eigenen, im eigenen Zimmer in dem Alter nicht, sondern eben der Rechner, an dem das Kind irgendwie vielleicht vorher was gemacht hat. Und also ich glaube sowieso nicht an Kontrolle, sondern eben an Vertrauen. Aber da muss man natürlich einfach auch schon vorgearbeitet haben und eben mit den Kindern immer wieder in Interaktion treten und auch immer wieder, wenn die Sachen runterladen oder runterladen wollen, wirklich auch fragen, warum willst du das und sich die App irgendwie mal angucken. Und manchmal finden sich dann irgendwie Apps, die eigentlich das gleiche Bedürfnis erfüllen, aber vielleicht nicht so exzessiv Daten sammeln etc. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema, was man eben nicht beantworten kann, ab wann sollte, also mit einer Jahresangabe, sondern es muss da schon ziemlich viel auch an Gesprächen und Aufklärung stattgefunden haben, damit man das halt relativ bedenkenlos auch wirklich dem Kind in die Hand geben kann.
Und es hat ja bestimmt auch was mit Vorleben zu tun. Wenn ich als Eltern die ganze Zeit im WhatsApp irgendwas rumschicke oder die ganze Zeit an meinem Handy hänge, dann kann ich schlecht sagen, oder dann ist es schwieriger zu sagen, du darfst aber nicht. Ne? Es ist so, ja, das hat bestimmt auch so mit dieser Vertrauensgeschichte zu tun, dass man eben auch selbst, weil man ist letztendlich das Vorbild der Kinder erst einmal in dem Alter.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich damit exzessiv umgehe, ist es viel schwieriger zu sagen, du aber nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Und die Mechanismen, also es gibt ja dieses Fear of Missing Out zum Beispiel, dieses, ne, dass man ständig Push-Nachrichten bekommt und dann wird natürlich immer der Drang immer höher, irgendwie, ich muss jetzt auf mein Telefon gucken. Das wirkt ja auf Erwachsene genauso wie auf Kinder. Und da ist es schon hilfreich, sich zu sagen, Mensch, also ich stelle mal meine Push-Nachrichten aus und gewöhne mich da wieder um oder mach nur bestimmte Apps, wenn mein Partner jetzt irgendwie anruft oder so, dass da was durchkommt. Aber ansonsten habe ich das Handy eben nicht die ganze Zeit in der Hand. Und dann ist es für Kinder natürlich auch viel einfacher, mit sowas irgendwie umzugehen. Und ja, es sind auch immer Familienkonstellationen. Wenn man also mehrere Kinder hat und es gibt einen großen Altersunterschied, dann steht man da auch vor ganz anderen Herausforderungen, als wenn man jetzt ein Einzelkind hat, was irgendwie 5 ist. Ist es einfach was anderes, als wenn noch ein 11-, 12-jähriges Kind in der Familie ist.
Klar, wenn dann der große Bruder schon auch zum Beispiel einfach irgendwelche Filme gucken darf, die eben ab 16 sind, dann ist es für den 12-Jährigen immer leichter, die schon früher zu gucken als auf jeden Fall. Für den Erstgeborenen. Ne?
Wir haben uns auch schon viele Male bei dem erstgeborenen Kind entschuldigt, dass wir quasi so streng waren und man dann quasi beim dritten Kind einfach sieht, meine Güte, ja, also die Hälfte hätten wir dem armen ersten Kind auch ersparen können.
Ja, aber es ist das Schicksal der Erstgeborenen, die kämpfen ja. wegfrei. Ne? Bei meinem Bruder und mir nicht anders, aber ich war der Erstgeborene.
Ja.
Genau, und die andere Frage ist natürlich, da würde sich wahrscheinlich jeder eine Faustregel wünschen, die ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, ne? Die gibt es aber nicht. Ne? Mhm. Dieses, wie lange sollen Kinder digitale Medien pro Tag nutzen dürfen? Man kann das, vermute ich mal, wir hatten uns ja schon mal vorab ein bisschen drüber unterhalten, man kann es nicht einfach so beantworten.
Also meiner Meinung nach kann man es tatsächlich nicht. Es machen aber ganz viele Elternratgeber ja sehr selbstbewusst und geben an 30 Minuten pro Tag, daher kommt ja auch der Titel des Buchs. Und dann gibt's noch so Abstufungen. Mittlerweile, Anfang dieses Jahres kam ja von der WHO so eine Empfehlung raus, die sogar sagt, also quasi passive sitzende Screentime, irgendwie eine Stunde am Tag. Aber ich glaube, das Problem ist eben nicht das wie viel, sondern was die Kinder da machen. Und ich würde viel mehr eben darauf gucken, was sie machen, weil ich habe auch Interviews mit Jugendlichen geführt, die es wirklich schwer haben, ja, die sagen, Mensch, ich mache da sogar Sachen für die Schule und das zählt in meine Medienzeit rein oder so. Also da gibt's ja ganz gewagte Konstellationen auch. Also viele sind da schon sehr bescheiden. Ich kenne das von meinen Kindern, die sehr naturwissenschaftlich interessiert sind, dass die wirklich exzessiv auf YouTube recherchieren zu bestimmten Themen und also da wirklich ein Wissen aufgebaut haben und ich passiv damit auch. Also ich könnte jetzt aus dem Stegreif über diese Feuerwanzen Referat halten oder über Regenwürmer. Und ja, was würde man dem Kind alles nehmen, also an Begeisterung, wenn man diese Medienzeit eben begrenzt. Ich glaube, man muss halt gucken und selber wirklich so ein Gefühl dafür entwickeln, was finde ich denn gut, mit was komme ich irgendwie klar und dann möglichst früh anfangen, das zu fordern. Also wenn man sagt, Mensch, ich halte das schon ganz gut, wenn Kinder auch programmieren können beispielsweise, jetzt nicht im Sinne der soll mal später Softwareentwickler werden, aber um so wirklich technische Zusammenhänge zu verstehen, dann kann man sowas das ja fördern und sich Seiten angucken im Netz, die das wirklich super gut erklären und man kann eigene Spiele relativ einfach selber programmieren und so.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da hast du auch in deinem Blog drüber geschrieben, noch nicht vor langer Zeit, glaube ich, kann das sein? Da habe ich irgendwie gelesen.
Doch. Ja, und da glaube ich, da können sich Eltern dann auch reinfühlen, wenn man dann ins Kinderzimmer guckt und das Kind hat irgendwie angefangen, irgendwas zu programmieren, ein Spiel oder so, kann ja auch was ganz Einfaches sein, man sieht dann die Resultate. Wie würde man denn da, also warum sollte man da nach 30 Minuten sagen, Moment mal, stopp. Und das muss auch gar nicht so hochwertig sein. Also ein anderes Kind von uns, das liebt Backen und das guckt sich einfach auf YouTube so Videos an mit so Kniffen, wie man tolle Torten irgendwie macht. Und ja gut, also wir haben dann wir haben dann so einmal in der Woche am Wochenende einen mehrstöckigen Kuchen und so. Und ja, da will ich mich nicht beschweren und da würde ich mir ins eigene Fleisch schneiden. Also insofern, mein Plädoyer ist da wirklich immer eher zu fragen, so was macht das Kind und auch bei sich selber zu gucken, welche Sachen finde ich denn gut, mit was fühle ich mich wohl und da auch so ein bisschen natürlich zu lenken. Und dann irgendwie muss es natürlich zum Alltag passen. Also wir haben schon Regeln auch. Also bei uns ist so dieses ganz Platte, erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Und Vergnügen ist eben Freizeit und auch alles, was halt im Internet stattfindet. Aber dann ist es Freizeit und dann sollen meine Kinder auch selber über ihre Freizeit bestimmen dürfen. Und unter der Woche, also würde man wahrscheinlich lustigerweise auch auf 30 bis 60 Minuten kommen, ja, weil Ganztagsschule und dann, ja, also das ist wirklich, und wir essen so immer um 18.30 Uhr und da ist dann so, dass wir sagen, da wollen wir wirklich zusammensitzen. Ja, da bleibt einfach auch gar nicht viel. Ja, da wäre noch
Sport oder sowas, ne?
Genau.
Und dann zack, ist der Tag rum. Ne, das ist schon richtig. Aber letztendlich sind so Regeln, die man einmal ausgehandelt hat, ja auch nie in Stein gemeißelt. Ne? Das ist ja auch eins der letzten Kapitel in einem Buch, heißt, um ständige Aushandeln kommt man nicht herum.
Ja. Das, also denke ich, ist Leid und Freud ist ja, das klar. Ja.
Ich glaube, man würde sich es gern einfach machen und sagen, so und so ist es jetzt. Und da halten wir uns alle dran. Aber es funktioniert doch nicht einfach, weil die Kinder ja auch älter werden, werden zu Jugendlichen, zu jungen Erwachsenen. Ja. Dann hat man andere Bedürfnisse, man schaut andere Sachen.
Ja.
Und als Eltern wird es auch immer schwieriger, dann zu sagen, das und das geht absolut. Und das geht nicht.
Ja. Und die halten einen dann natürlich irgendwann auch einen Spiegel vor. Ja. Mhm. Also wir hatten das ich habe einmal eine Zeit lang eben mittwochs nicht gearbeitet und habe dann gesagt, dann machen wir einen Spielenachmittag, auch wirklich quasi analoge so Brettspiele. Das fanden meine Kinder ganz toll. Problem war nur, die wollten immer Monopoly spielen. Und Monopoly ist für mich wirklich das langweiligste Spiel auf der Welt. Ich habe es als Kind auch geliebt.
Außer man gewinnt gerade.
Ja, aber selbst dann, also ich finde es so furchtbar langweilig. Und ich habe dann natürlich irgendwann immer so mein Handy neben mir liegen gehabt und habe dann immer geguckt, was passiert denn da gerade auf Twitter. Und irgendwann haben meine Kinder gesagt, sag mal, geht's noch irgendwie? Also das ist unser Spielenachmittag. Kannst du dich bitte mal auf das Spiel konzentrieren? Und dann habe ich Handyverbot quasi gekriegt für diese Zeit und habe dann gedacht, ich habe diesen Anspruch ja auch eben in anderen Situationen und bin dann total genervt. Und warum sollen das die Kinder nicht unbedingt also mir auch sagen können? Und ich meine, sie haben ja auch wirklich recht. Mhm. Ja. Und in bestimmten Sachen merke ich wirklich, dass ich da auch an mir arbeiten muss. Also wir haben bei den Kindern, die jetzt so unter 14 sind, haben wir auch gesagt, nach dem Abendessen werden die Endgeräte weggelegt. Also die werden ans Ladekabel quasi im Wohnzimmer da abgelegt. Und dann dürfen die auch noch lesen und so weiter. Aber eben nichts Digitales mehr machen. Und ich stelle fest, mir fällt es schon echt, also ich schaffe es noch nicht, nach dem Abendessen das wegzulegen, obwohl da eigentlich auch nichts Weltbewegendes mehr passiert. Ja,
aber das stimmt. Da muss ich mir auch an der eigenen Nase fassen, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und ein Buch lese. Ich lege das Handy inzwischen in die Küche, weil ich sonst nach alle 4-5 Seiten mal gucke, ob eben Twitter, Facebook, ist ja, ich bin ja in dem Alter
für Facebook, ich auch.
Ob da irgendwas war, irgendwas, was vollkommen überflüssig ist, ob das da jetzt war oder nicht, ob da irgendjemand ein Like verteilt hat oder, ne, aber man macht es eben trotzdem, wenn es da liegt. Und ich denke mal, das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder.
Ja, und ich finde, wenn man halt viel drüber redet und den Kindern auch auf Augenhöhe begegnet und auch als Erwachsene manchmal so ein bisschen da was sozusagen in diese Schale gibt, der so, wollen wir es irgendwie machen, dann kommt man schon ganz gut klar. Was natürlich nicht heißt, dass die Kinder sich immer an alles halten oder alles toll finden, was ich irgendwie sage. Aber in ganz vielen Punkten eben habe ich das Gefühl, dass es wirklich so ein entspannter Austausch ist. Ja. Also wir haben wirklich sehr, sehr selten richtig so Streit. Und das höre ich eben auf Elternabenden ganz oft, dass das so ganz, also extreme Streits einfach werden. Und also quasi in Summe reden wir bestimmt nicht weniger miteinander, aber es ist halt keine Aggression dahinter und so. Und ich glaube, das ist für ein Familienleben auch schon schöner.
Ja, das klingt doch gut.
Ja.
Und ja, das alles steht in deinem Buch.
Ja.
Das eben heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Digitale Welt, Kindererziehung, Elternerziehung.
Viele praktische viele Tipps auch.
Genau, also das ist eine sehr runde Sache. Wir freuen uns auf das Buch. Patricia, schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ja, wir hören uns, wir sehen uns im Netz.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.